NDR Info. Norddeutschland.
Heute ist Sonnabend, der 14. Juni, und hier sind unsere Themen aus Norddeutschland. Am Mikrofon ist Tim Krohn. 3 Tage lang hatten sie in Bremerhaven miteinander verhandelt, die Innenminister und Ministerinnen von Bund und Ländern. Da ging es um die Zurückweisungen an den deutschen Grenzen und um die innere Sicherheit, auch bei uns hier in Norddeutschland. Zuletzt hat es ja gleich mehrere Taten gegeben, die von psychisch kranken Tätern begangen wurden. In Hamburg zum Beispiel. Eine Frau hatte da am Hamburger Hauptbahnhof mit einem Messer wahllos andere Menschen angegriffen. Über diese Frau gab es bereits eine einschlägige Akte. Nur in Hamburg war davon eben nichts bekannt. Wie kann das eigentlich sein, dass die Behörde des einen Bundeslandes nichts über die Aktenlage im anderen wissen? Diese Frage hat heute mein Kollege Jochen Fischer, der Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waag, gestellt.
Es ist wieder mal das, was wir leider oft bemerken und an dem Thema wir auch arbeiten, dass wir eine bessere Verbindung und Vernetzung haben müssen der verschiedenen Behörden. Das hat natürlich was mit dem Datenschutz zu tun und auch mit der ärztlichen Schweigepflicht. Und das sind natürlich auch, wenn man ehrlich ist, hohe Güter. Und trotzdem müssen wir das vermeiden, dass solche Informationen nicht bekannt sind. Und darüber müssen sich jetzt Fachleute wirklich Gedanken machen.
Wie frustrierend ist das denn eigentlich? Also über dieses Thema wird doch bestimmt schon seit Jahren gesprochen.
In vielen Bereichen ist es deutlich besser geworden. Also in Sachen Polizei haben wir jetzt ein zentrales Register, in das jedes Bundesland einsehen kann, insbesondere wenn es um die ausländischen Mehrfach- und Intensivtäter geht. Das ist ein Ausfluss der Tat in Brokstedt, dass wir gesagt haben, das geht so nicht. Und da sind wir ein ordentliches Stück weitergekommen. Da haben wir auch als Schleswig-Holstein auf der letzten Innenministerkonferenz richtig Druck gemacht. Aber wir sind im Bereich Gesundheit dabei, diese beiden schwierigen Punkte, die ich jetzt mehrfach genannt habe, Datenschutz und ärztliche Schweigepflicht, dass wir da eine Lösung finden, dass diese sensiblen Patientendaten weitergeleitet werden können. Und ja, das ist, wenn man an die Taten denkt, ist es wirklich nicht schön, dass wir da immer noch solche Hemmnisse haben. Und auf der anderen Seite, ich sage wieder, wir sind ein Rechtsstaat und wir müssen auch die Rechte eines Einzelnen im Blick behalten.
Und nicht jeder Kranke ist gleich ein gefährlicher Kranker.
Genau so ist es. Und das ist natürlich immer ganz schwierig. Und die Ärzte sind da auch in einer ganz schwierigen Lage, dass die dann sozusagen entscheiden müssen, darf derjenige jetzt das Krankenhaus verlassen oder nicht. Aber das ist nicht mein Tätigkeitsbereich. Da halte ich mich jetzt mal ein bisschen zurück.
Ich wollte noch zu Ihrem Tätigkeitsbereich zu einem anderen Thema kommen, besserer Schutz von Frauen. Da wurde das spanische Modell diskutiert. Also Männer, die gewalttätig gewesen sind gegenüber ihren Frauen oder anderen Frauen, die kriegen eine Fußfessel. Wie weit sind Sie denn damit gekommen?
Wir sind insofern weitergekommen, als dass über das ob sozusagen eine große Einigkeit besteht. Wir haben das ja schon gesetzlich geregelt, dass wir die Fußfessel, wie Sie sagen, jetzt eben auch für häusliche Gewalt zulassen. Das war vorher ja nicht der Fall. Das ist im Gesetz schon geändert worden in Schleswig-Holstein. Da sind andere Bundesländer noch nicht ganz so weit, aber sie haben alle den Willen bekundet, haben gesagt, das wollen wir machen. Das Thema war eigentlich, dass es eine gemeinsame Überwachungsstelle gibt, wo die technischen Voraussetzungen zur Verfügung gestellt werden. Die ist in Hessen und die ist jetzt so schon gut ausgelastet. Und darum ging es im Wesentlichen, dass wir die ausstatten mit mehr Kapazitäten.
Die Innenministerin von Schleswig-Holstein, Sabine Sütterlin-Waag, hier auf NDR Info. 30 Grad in Hamburg, in Osnabrück oder auch Papenburg, da sind es an diesem Nachmittag sogar 32 Grad. Es ist heute der mit großem Abstand bislang wärmste Tag des Jahres. Das Landesgesundheitsamt in Niedersachsen hat in diesem Zusammenhang aber eine große Bitte. Wer jetzt aus dem Park oder aus dem Wald oder auch aus dem eigenen Garten zurückkommt, der möge doch mal kurz, aber gründlich den eigenen Körper nach möglichen Zeckenbissen absuchen. Gerade in Niedersachsen ist die Gefahr durch diese winzigen Tierchen extrem hoch geworden. Das von Zecken übertragene FSME-Virus tauchte zuletzt vor allem im Westen Niedersachsens auf, nun aber auch in der Region Hannover. Und nicht nur da, Gino Eckbers.
Seit neuestem jetzt auch der Landkreis Celle, sagt Sonja Wolken vom Niedersächsischen Landesgesundheitsamt. Das heißt aber nicht, dass FSME nicht auch in anderen Regionen auftreten kann. Einzelfälle gäbe es in ganz Niedersachsen, sagt Wolken. Nach einem Zeckenstich können FSME-Symptome Fieber, Kopfschmerzen, Erbrechen oder Darmbeschwerden sein. Bei schweren Verläufen empfiehlt das Bundesinstitut für öffentliche Gesundheit einen Krankenhausaufenthalt. Menschen, die in einem FSME-Risikogebiet wohnen, dort arbeiten oder sich generell viel in der Natur aufhalten, empfiehlt das Institut außerdem, sich gegen FSME impfen zu lassen. Anders sieht es bei Borreliose aus. Auch diese Krankheit wird von Zecken übertragen, hier gibt es aber noch keine Impfung. Symptome sind nach einem Biss oft größer werdende Rötung um die Einstichstelle herum. Um sich zu schützen, sollten Zecken generell möglichst schnell entfernt werden. Borreliose lässt sich mit Antibiotikum behandeln, heißt es vom Landesgesundheitsamt.
Und jetzt kommen wir von den winzig kleinen Blutsaugern zu den ganz großen, allerdings harmlosen. Heute war Weltblutspendetag, auch bei uns hier in Norddeutschland. In dem Zusammenhang hat das Deutsche Rote Kreuz heute darauf hingewiesen, dass es immer schwerer werde, die sogenannten Erstspender zu erreichen. Markus Baulke vom Blutspendedienst des DRK, zuständig unter anderem für Niedersachsen, Oldenburg und Bremen, hat uns auf NDR Info heute erklärt, wo genau es denn hakt.
Die stärkste Fraktion sind tatsächlich die Babyboomer. Wir gewinnen auch junge Spender, da liegt so der Schnitt bei 9%. Die Babyboomer sind aber, die wachsen uns jetzt in den nächsten Jahren raus. Und die jungen Spender, die wir haben, wo es auch gerne ein paar mehr sein könnten, kommen auch einmal weniger als die Babyboomer. Und deshalb liegt unser Fokus darauf, auch junge Spender zu gewinnen und sie möglichst häufig auch auf den Spendetermin zu bekommen. Wir werden immer digitaler in den letzten Jahren, das wird auch immer besser. Wir haben eine App, wir haben ein Online-Terminreservierungssystem, wir verlagern die Termine viel stärker auch in den städtischen Bereich, richten sie auch in ihrer Struktur auf die jungen Menschen auf. Das funktioniert auch schon, aber wir sind noch lange nicht an dem Ziel, wo wir eigentlich hinwollen.
Soweit also der zuständige DRK-Experte in Niedersachsen. Ja, um junge Leute werben. Das muss auch die Bundeswehr. Morgen begeht Deutschland zum allerersten Mal einen Veteranentag. Und in dem Zusammenhang sagen nun immer mehr Unionspolitiker, dass man sich doch so langsam mal auf eine mögliche Rückkehr zur Wehrpflicht in Deutschland vorbereiten müsse. Wie stehen junge Leute aus Norddeutschland dazu? Achim Gutzeit hat sich mit 4 von ihnen zusammengesetzt.
Ein Küchentisch, 5 Stühle, 4 junge Erwachsene. Keiner von ihnen hatte jemals direkt mit der Bundeswehr zu tun. Wenn, dann über Dritte, sagt Maxi.
Dadurch, dass ich einen Freund habe, der zur Bundeswehr gehen möchte. Und ich habe mich auf jeden Fall früher da auch schon immer sehr viel interessiert. Vor allem, weil ich halt auch nicht so 0815, 9-to-5-Job machen möchte.
Ein klares Nein kommt dagegen von seinem Freund Wim, der gerade Abitur macht.
Für mich ist es eher keine Option. Ich bin jetzt gerade im letzten Jahr und tendiere eher zu Studium.
Ähnlich sieht das Eleni.
Ich finde auch mutig, wenn es sich Leute trauen zu machen. Aber für mich wäre es jetzt nichts.
Doch genau sie braucht die Bundeswehr.
Wir sind modern und schlagkräftig. Wir arbeiten im Team und mit neuester Technik.
Auf Social Media wirbt sie gezielt um junge Männer und Frauen.
Um in Feuerkampf, Mobilität und Aufklärung überlegen zu sein.
Waffen werden nicht versteckt, sie sind im Gegenteil ein zentraler Baustein der Werbespots. Töten und getötet werden, darum geht es nicht. Der 19-jährige Derek findet aber, genau darüber müsse man sich im Klaren sein.
Ich finde schon, dass wenn du dich bewirbst bei der Bundeswehr, dass du schon damit rechnen musst, dass du lernst, wie du dich erstens selbst verteidigst und zweitens, wie du Menschen umbringst. Das sollte dir schon bewusst sein.
Also mir wäre das einfach viel zu viel Verantwortung und deswegen würde ich jetzt sagen, nein.
Ich glaube, das macht schon was mit der psychischen Verfassung und in der Hinsicht wäre es dann, glaube ich, auch eher weniger was für mich.
Ob Maxi, Wim und Derek eines Tages vielleicht noch zum Wehrdienst herangezogen werden, ist heute völlig offen. Bisher ist das Ziel, 5000 Soldatinnen und Soldaten sollen jährlich zusätzlich gewonnen werden. Sollte das nicht funktionieren, könnte die alte Wehrpflicht, die noch im Grundgesetz steht, per Gesetz wieder reaktiviert werden. Dass das mit der angespannten politischen Lage zu tun hat, ist allen Vieren am Tisch bewusst.
Wegen der Situation in der Ukraine, aber wenn jetzt halt Deutschland angegriffen wird oder irgendein NATO-Land, dann ist ja die NATO dazu verpflichtet, in den Krieg einzusteigen so. Und dann wäre halt ja eh so, ich sag mal jetzt Dritter Weltkrieg. Ich glaube, dann können wir da auch nicht viel tun, egal ob man irgendwie bei der Bundeswehr ist oder so. Ja. Weil dann wird es wahrscheinlich irgendwie eh am Ende in einem Atomkrieg oder so enden.
Ich glaube, ich würde sogar eher dazu tendieren, wenn dann ein Krieg ausbrechen würde, dass ich eher meine Sachen packen würde und gucken da würde, dass ich nach Südamerika oder so komme. Ich bin jetzt aber noch nicht mit meinen 18 Jahren an dem Punkt, wo ich sage, ich ziehe nach Südamerika.
Ja, aber wenn es hart auf hart kommt, dann heißt es One-Way-Ticket nach Ghana und dann bin ich halt da.
Gemischte Gefühle zum Wehrdienst oder auch zur Wehrpflicht, wenn sie dann kommt. Sie hören die Themen des Tages. Manchmal lohnt es sich eben doch, den Keller mal gründlich aufzuräumen. Die Studierenden der Uni in Greifswald, die haben das an ihrer Universität getan und dabei die verschiedensten Schätze aus vergangenen Jahrhunderten ans Tageslicht befördert. Die Antike in 50 Objekten heißt das Projekt, bei dem Geschichte eben nicht nur erforscht, sondern auch in einer Ausstellung für alle sichtbar gemacht wird. Jeanette Lindemann.
Und können Sie das nochmal so drehen, damit man das sieht wie auf der Abbildung?
Tina Schönwald fotografiert eine alte Gürtelschnalle in einer Pappschachtel. Das Bild ist für eine digitale Ausstellung im Rahmen eines Seminars über antike Schätze aus dem Archiv der Greifswalder Universität. Die Gürtelschnalle stammt aus der Sammlung für Ur- und Frühgeschichte. Betreut wird diese Sammlung ehrenamtlich von der Archäologin Anne Dombrowski.
Herr Bartel hatte mich angesprochen für das Seminar, ob seine Studierenden auch Funde dafür ausleihen dürfen. Und seine Hauptthematik ist ja eben römische Kaiserzeit. Und dann haben wir versucht, hier Funde auszuwählen, die dem gleichen Zeitkontext entsprechen, also dass es eben eisenzeitliche Funde sind.
Der Leiter des Arbeitsbereichs Alte Geschichte, Christian Bartel, leitet das Projektseminar.
Wir haben beispielsweise zum ersten Mal von der Gustav Dahlmann-Sammlung antike Objekte präsentiert. Da gehören sozusagen Keramikvasen dazu, also Ölgefäße und dergleichen. Wir haben zum ersten Mal auch dazu eine digitale Ausstellung, wo QR-Codes mitverteilt sind in der Ausstellung, wo man sich sozusagen einwählen kann, noch mehr Objekte sich angucken kann, Schwerter beispielsweise, Alltagsgegenstände und dergleichen, also ganz unterschiedliche Schwerpunkte.
Beim Durchsehen der antiken Schätze wurden im vergangenen Jahr der Abguss eines figürlichen Reliefs entdeckt. Keiner wusste, was genau das ist, doch dann konnte Lehramtsstudent Johannes Wicker diesen Abguss ganz klar dem Schatzhaus der Athener in Delphi zuordnen. Zusammen mit weiteren Exponaten aus der Antike wie Schmuck, Urnen und Keramikvasen und Ölgefäße ist es jetzt in der zentralen Universitätsbibliothek zu sehen. Dort fällt ein Ausstellungsstück besonders ins Auge. Ein langes, braun gemustertes Kleid mit langen Ärmeln und Umhang. Daran sind viele Perlen genäht und eine bunte Brosche. 3 Monate hat Studentin Maybrit Metz an dem Kleid aus Bettwäschestoff genäht.
Das ist eine byzantinische Kleidung von Justinian II.
Die Arbeit am Projekt ist für die Studierenden aber noch nicht zu Ende. Denn nun bieten sie thematisch geführte Rundgänge für alle Interessierten an.
Jeanette Lindemann in Greifswald über die Antike in 50 Objekten.